die Themen der heutigen Sendung. Zum einen die Kellerkinder der Liga. Wo geht die Reise hin der Teams, die unten stehen? Und was sind ihre Hauptpreise im Draft? Da schauen wir uns mal die Top-Picks an. Außerdem, sind die Nets for real? Sind sie ein Contender oder nur ein Pretender? Dazu Zlatan Ibrahimovic und LeBron James, die Kontroverse.
NBA Fan Podcast, der Podcast für alle echten Fans. Von echten Fans gemacht. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
Hi, hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Moderator Steffen Rudolph und ich freue mich wie immer über jeden, der den Podcast hört. Heute gehen besondere Grüße raus an zwei neue Supporter, die da uns unterstützen. Asra und Laura, schöne Grüße, gehen ins Schwarmländle. Und für euch, wie für alle anderen Hörer gilt, ich freue mich sehr über euer Feedback oder auch Fragen, die ihr habt zur NBA. Die könnt ihr hier gerne stellen. Themenwünsche sowieso, habe ich ja auch schon mal ein Thema eines Hörers bearbeitet. Fangen wir also an diesem schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt das gute Wetter ein bisschen genossen. Ich war auch draußen mit meinem Sohn und habe einen echt schönen Tag verbracht und kann mich jetzt wieder völlig entspannt dem geilsten Thema der Welt widmen, NBA Basketball. Ja, heute ist es mir auch gelungen, nochmal den Tobias Dauer, den großen Experten für Top-Teams und Top-Spieler, hier einzuladen. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist, wie schon am letzten Sonntag. Bist ja hier schon fast ein Stammgast. Hallo Tobias, wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, Steffen. Ich freue mich wieder mal sehr, dass ich dein Gast sein kann. Ich hoffe, ich kann mit meinem Senf etwas dazu beitragen, unsere Fans zu unterhalten und ja, einfach meine Meinung zu dem neuen Superteam Osten dir mitzuteilen. Aber mir geht's natürlich gut. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Aber klar, wie ich vorhin schon sagte, habe ich einen schönen Tag mit meinem Sohn verbracht auf dem Spielplatz. Und jetzt bin ich froh, hier mit dir, Experten, das interessanteste Team im Moment zu besprechen. Du hast es ja schon angedeutet. Die Brooklyn Nets sind ja wirklich heiß gelaufen. Sie stehen bei 22-13 und sie sind auf dem zweiten Platz, liegen sie in der Eastern Conference. Nicht jeder hat damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass diese drei Superstars zusammen da schon Siege einfahren. Ja, was meinst du? Woran liegt das? Und natürlich vor allem, sind die Nets für dich schon ein Contender oder sind die nur ein Pretender, also ein schön spielendes Team in der Regular Season?
Das ist natürlich wieder mal eine sehr gute Frage. Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, sind diese drei Superstars schon genug, um in der NBA und den Playoffs möglichst weit nach vorne zu kommen? Oder sind sie vielleicht sogar schon so weit, dass sie nach dem Titel in der NBA greifen können? Um dieser Frage nachzugehen, sollte man sich doch erst einmal nachschauen, wen haben wir denn da eigentlich bei den Brooklyn Nets? Wir haben da drei absolute Superstars mit James Harden, Kyrie Irving und natürlich KD, Kevin Durant. Jeder von diesen drei Stars wäre meiner Meinung nach schon alleine in der Lage dazu, ein NBA-Team anzuführen. Was denkst du wohl, Steffen, was erst passiert, wenn diese drei Superstars zusammen auflaufen? Für mich heißt das ganz klar, sie sind ja sicherlich auf einem guten Weg, weit in die Playoffs hineinzukommen. Und vielleicht erleben wir auch dieses Team in den NBA Finals.
Ja, also du sprichst es an, es geht schon ganz schön gut los. Die Stars haben auch ganz schön aufgelegt, denn wenn man mal schaut in der NBA-Historie, es gab also noch nie ein Team, was drei Spieler hatte, die alle über 25 Punkte pro Spiel erzielen und im Moment liegen sie da echt gut. Die Brooklyn Nets, denn James Harden macht 25 Punkte pro Spiel. Übrigens mit 42% macht er die besten Prozente von drei, von draußen. Ein absoluter Karrierebestwert von ihm. Und auch Kyrie Irving mit 27,4 Punkten und Kevin Durant mit 29 Punkten. Sind sie da also auf einem ganz guten Weg, das erste Team in der Historie zu werden mit drei Spielern über 25 Punkten. Aber jetzt gibt es natürlich im Basketball nicht nur die Offense, sondern es gibt auch die Defense. Und beim defensiven Rating sind sie ganz im Gegensatz zur Offensive, liegen sie nur auf dem 23. Platz. Und noch kein Team, was einen Titel gewonnen hat, war so schlecht in der Defense. Noch dazu kommt, dass beim defensiven Plus-Minus, das ist also eine Statistik, in der Spieler eben geschaut wird, wie gut können die eine Defense verstärken. Und da haben sie nur drei Spieler im positiven Bereich. Die Andre Jordan, James Harden und Andre Roberson, der hat ja noch kaum gespielt. Und jetzt sage ich mal, also in der Offense, da kannst du in der regulären Saison vielleicht ein paar Spiele gewinnen. Aber in den Playoffs, wenn das Spiel langsamer wird und die Defensive da anzieht und intensiver wird, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Gut, lieber Steffen, dann wollen wir uns doch mal die aktuellen Statistiken anschauen. Und da fällt doch sofort auf, dass sie in zuletzt 8 Spiele in Serie gewonnen haben. Und zu ihren Gegnern gehörte nicht irgendwer, sondern die Golden State, die Lakers, die Clippers und das Ganze sogar auswärts. So viel mal dazu, zu ein paar Spielen gewinnen. Aber, lieber Steffen, was man natürlich auch nicht vergessen darf, bei all den Schwächen in der Defensive, wenn wir uns die Offensive anschauen, da fällt uns dann doch einiges auf, nämlich Platz 1 im offensiven Rating, Platz 1 in den Field-Goal-Prozenten, zweiter Platz bei den Dreiern und erster Platz beim True Shooting. Ich denke, das sind so starke offensive Werte. Ich denke, damit werden sie schon weit hinein in die Playoffs kommen.
Ja, also die Offense, die ist schon ganz schön stark. Das hätte ich also auch nicht erwartet. Und die liegen jetzt natürlich beim Net-Rating. Da vergleicht man dann also das offensive Rating und das negative. Liegen sie bei einem Wert von plus 4,4. Siebtbestes Team in der Liga. Das ist also schon aller Ehren wert. Ja, du sprichst ja jetzt hier diese 8 Spiele in Folge in Serie an. Da muss man allerdings auch sagen, ja, sie haben da die Lakers auf dem schwachen Fuß erwischt. Da war LeBron eigentlich ganz auf sich alleine gestellt. Und jetzt sagst du ja gerade, ja, es sind die offensiven Stars, die das Team tragen. Und da muss man sagen, so tolle Stats, wie die im Moment auflegen, da schau dir mal an, Kyrie Irving, 24 von 35 Spielen gemacht. Und Kevin Durant, 19 von 35 Spielen gemacht, fällt aktuell auch schon wieder aus. Und da ist die Frage, wenn man sich so stark verletzt auf diese Stars, vor allem Kevin Durant, er war jahrelang verletzt, jetzt fällt er auch schon wieder aus. Da frage ich mich, ist er so einer langen Saison mit so einem engen Zeitplan überhaupt jetzt schon gewachsen?
Das ist absolut richtig. Sind alle drei Spieler mehr oder weniger verletzungsanfällig? Natürlich am wenigsten davon noch James Harden. Aber ich denke, darin liegt doch auch ein großer Vorteil. Wir haben eben nicht nur einen Superstar oder zwei, sondern wir haben eben drei. Das heißt, wenn einer oder im schlimmsten Falle sogar zwei ausfallen, dann gibt es immer noch einen dritten, der für sie dann in die Bresche springen kann und das Spiel an sich reißen kann, selbst kreieren, Würfe nehmen oder ja, einfach das Spiel in der Offense an sich zu reißen. Und da liegt einfach der Vorteil darin, dass wir eben drei absolute Superstars haben, die jederzeit in der Lage sind, auch für sich alleine ein Spiel an sich zu reißen und zu dominieren. Das hat man eben beispielsweise, weil du gerade eben die Lakers angesprochen hast, wenn einer von den beiden Superstars, LeBron oder AD, ausfällt, dann wird es schon eng für die Lakers.
Ist natürlich ein ganz guter Punkt. Aber ich will da nochmal jetzt zurück zum KD. Denn auf ihm liegt ja jetzt wirklich der größte Druck, wenn es da klappen soll für den Titel. Ja, er ist der beste Defender im Team. Er muss ganz viel rebounden, wenn es klappen muss. Also ich rede jetzt von Playoffs. Und dann soll er noch die Offense tragen und am Ende in der Crunch-Time für die entscheidenden Punkte sorgen. Das scheint mir also eine ganz gefährliche Kalkulation zu sein, die jetzt zugegebenermaßen im Moment in der Regular Season ziemlich gut aufgeht. Aber eben die Frage ist, können sie das in den Playoffs dann auch schaffen? Und gerade eben bei dem Kevin Durant, der jetzt von einer sehr schweren Verletzung zurückkommt, wieder angeschlagen ist. Schauen wir uns mal seine Minuten an. Er hat 36 Minuten gespielt in dieser Saison. Und da finde ich, ist eine ganz gefährliche Kalkulation, so stark sich da eben von Kevin Durant abhängig zu machen, Speziell jetzt in der Defense. Von der Offense will ich da gar nicht unbedingt reden. Und dann sagst du, es sind drei Stars. Drei Stars sind natürlich besser als zwei. Und es sind auch nicht nur irgendwelche Stars. Es sind absolute Superstars. Da hast du recht. Aber nicht nur auf KD liegt ein enormer Druck, auch auf James Harden. Schauen wir uns das doch mal an. Er hat eine extreme Workload diese Saison. Der steht 38 Minuten auf dem Court. Und der dritte Superstar, Kyrie Irving, der verschwindet ja einfach mal auch für 7 Spiele, ohne einen Grund anzugeben. Und wer sagt, dass er das nicht nochmal tut?
Eine Garantie dafür, dass Kyrie Irving nicht wieder mal verschwindet, die kann uns natürlich niemand geben. Aber ich denke, man sollte vielleicht auch mal nach den Gründen suchen, zumindest ja, was seine Zeit bei den Cavs angeht. Da war es ja auch so, dass er große Probleme hatte mit dem weiteren Superstar, mit LeBron James. Und es gab dann auch häufig Meinungsverschiedenheiten, die ja, sich einfach nicht bereinigen lassen haben. Aber wenn man sich mal sein neues Team anschaut, dann muss man ja auch ihm zugutehalten, dass er sowohl James Harden als auch KD als auch Kyrie Irving doch einiges aufgegeben haben. Wir kennen diese drei Spieler. Jeder für sich ist absolute Weltklasse. Das möchte man hier gar nicht bestreiten. Aber Harden beispielsweise nimmt jetzt schon bedeutend weniger Würfe als vorher ein. Kyrie Irving ja, verzichtet auch ein Stück weit auf seinen Ballbesitz, gibt auch mal den Ball ab an seine beiden Co-Stars. Und KD, der ist einfach, ja, KD. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ja, es ist natürlich erforderlich, dass man auch in der Defense noch etwas tut, sich da einfach noch ein bisschen größer aufstellt. Ja, James Harden und Kyrie Irving sind ja beide dafür bekannt, dass sie ja auch öfter mal dem Gegner den Ball abjagen. Dafür sind sie beide bekannt. Aber ich stimme dir völlig zu. Man braucht noch einen großen Verteidiger, der unter dem Korb aufräumt, der sich auch mal mehr als nur ein paar Rebounds schnappt und damit auch seine Mitspieler wieder ins Spiel bringen kann. Vielleicht auch in der Offense. Ja, Akzente setzen kann. Das fehlt natürlich dem Team noch. Aber es gibt ja einige heiße Anwärter auf diesen Job. Da fällt mir noch spontan zum Beispiel mal Andre Drummond ein. Das wäre doch eine gute Verstärkung für die Defense von den Nets.
Ja, Andre Drummond ist natürlich ein guter Name, den du da in den Raum wirfst. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, man hatte eigentlich schon den, ich würde mal sagen, besseren Andre Drummond gehabt, nämlich Jared Allen. Den hatte man im Team. Der ist eigentlich sogar stärker, würde ich sagen, als Andre Drummond. Der ist nämlich ein absoluter Defensive Stopper, schnell, flexibel, einsetzbar und war auch der beste Defender im Team. Und jetzt muss man eben da schauen, eben eine Notlösung zu finden. Vielleicht kann es Andre Drummond sein, aber man sieht doch irgendwie in Brooklyn, hat man schon erkannt, so ganz funktioniert es da nicht. Gucken wir uns doch mal den Supporting Cast an. Wie würdest du die denn da bisher bewerten?
Ich würde sagen, der Supporting Cast bei den Nets passt eigentlich ganz gut. Jeder kennt seine Rolle, ist auch bereit, für sein Team zu arbeiten, ihre Superstars zu unterstützen. Ja, da fällt mir natürlich Jeff Green, Bruce Brown und wie sie alle heißen. Das sind allesamt eigentlich ganz starke Defender, die dazu beitragen können, dass sie ihre Mitspieler, ihre Superstars in der Defense entlassen können, damit sie in der Offensive starke Akzente setzen könnten. Ja, was man natürlich auch noch sagen kann, ist, es ist ja nicht so, dass wir überhaupt keine Defensive-Spieler hätten. Wir haben da auch noch einen Joe Harris, der vielleicht kein überragender Defender ist, aber doch zumindest ein ganz passabler Defender. Und das braucht man doch einfach, um neben dieser überragenden Offense auch ein paar Akzente in der Defensive zu setzen. Ein weiterer spannender Spieler, den sich vielleicht die Nets auch angeln könnten, wäre ja auch ein gewisser Blake Griffin. Was meinst du dazu? Wäre das nicht einer, der in der Defensive dieses Loch füllen könnte?
Ja, gut, wenn das jetzt ein Blake Griffin der alten Zeit wäre, mit seiner Athletik und so, wenn der jetzt da als defensiver Rollenspieler das übernehmen würde, wäre das natürlich ein Top-Mann. Aber schauen wir uns mal den Blake Griffin an, wie der diese Saison über den Korb läuft. Ja, fast schon humpelt, muss man sagen. Das glaube ich nicht, dass der wirklich da die Defense da auf ein neues Level heben könnte. Da bräuchte man schon andere Kaliber. Er könnte natürlich vom Spacing helfen, aber für Spacing, da brauchen die ihn eigentlich die Nets nicht. Da haben sie ja den Joe Harris, da will ich dir mal recht geben. Da ist es wirklich jemand, der eine ganz tolle Saison spielt jetzt, nach anfänglichen Problemen. Einmal hat er ja auch den entscheidenden Ball gegen die Wizards hergegeben, da hat dann Russell Westbrook den Game Winner noch geworfen. Aber an sich jetzt, seitdem nämlich, das war wohl ein Weckruf für Joe Harris, seitdem hat er sich wirklich als Shooter und Floor Spacer Deluxe hier hervorgetan. Er war schon immer ganz gut, aber diese Saison trifft er, halte ich fest, Bestwerte von über 50% und das nicht von der Freiwurflinie oder in der Midrange, sondern das von draußen von der Dreier-Range. Ja, also da sehe ich schon, gebe ich dir schon recht, dass obwohl das Team so stark verändert wurde, haben die Bankspieler, ja, die aus der zweiten Reihe, die Spieler, da einen ganz guten Impact. Ja, also Jeff Green wurde ja jetzt schon mal angesprochen. Er macht seine Rolle bisher ganz gut, reboundet, verteidigt so im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut. Vielleicht ist er ja doch auf dem Weg, sich zu verbessern. Aber eben gerade Landry Shamet und Luvavo Cabarro, die sind eigentlich bestenfalls solide. Und gerade von Shamet hätte ich mir da viel mehr erwartet. Und das geht den Nets wohl irgendwie genauso. Denn die haben ja auch auf diesen Flügel und auf den kleineren Positionen nachgebessert. Die haben Iman Shumpert geholt und Andre Roberson. Shumpert war jetzt erstmal verletzt, aber Roberson hat im Schnitt nur 14 Minuten in 3 Spielen jeweils gespielt und hat da gezeigt, dass er doch da eine Option sein könnte. Also da ist man wohl mit diesem Ersatzspieler nicht so ganz zufrieden. Jetzt will ich dich aber mal was anderes fragen. Also in den Playoffs, da zieht ja die Defense an, da sind wir uns doch einig. Wie willst du denn mit diesem Team Joel Embiid oder den Giannis Antetokounmpo von den Bucks oder auch von den Lakers, den großen LeBron und den Anthony Davis, wie willst du die verteidigen als Brooklyn Nets?
Gut, du sprichst natürlich an, dass jedes dieser Teams mit zum Beispiel einem Giannis oder einem Joel Embiid einen absoluten Superstar hat, nach der mit Sicherheit nicht nur die Nets, sondern auch andere Teams defensiv vor große Probleme stellen können. Aber ich denke, diese Spieler sind einfach extrem schwer zu stoppen und zu verteidigen. Und es wird in den Playoffs sicherlich ja, das ein oder andere Spiel geben, in dem jeder von ihnen 30, 35 oder auch mehr Punkte auflegt. Aber gute Offensivspieler haben ja auch die Nets. Und gerade in der Crunch-Time ist jeder von ihnen beispielsweise in der Lage, den einen oder anderen Dreier zu verwandeln. Wir wissen ja, dass sowohl ein Kevin Durant als auch ein James Harden und auch ein Kyrie Irving jederzeit in der Lage sind, auch einen verrückten Dreier zu nehmen und das auch nicht nur einmal, sondern auch mehrmals im Spiel. Und unabhängig davon darf man eben nicht vergessen, wir haben bei vielen Teams einen absoluten Superstar. Wir haben dagegen bei den Nets 3 Stück, von denen jeder alleine das Spiel an sich reißen und das Spiel auch entscheiden kann. Von daher ist es nicht so, dass man nur die eigene Defensive verstärken muss. Nein, die Gegner müssen auch defensiv extrem stark spielen, weil auch jeder Spieler von diesen dreien alleine explodieren kann und 30 oder mehr Punkte erzielen kann. Und ich denke, wir reden immer nur von der Defense. Natürlich ist die ausbaufähig und natürlich wird der ein oder andere Superstar diese Net-Defensive vor große Probleme stellen. Aber das können sie in der Offensive meines Erachtens nach auf jeden Fall ausgleichen, weil sie eben alle drei in der Lage sind, zu scoren und zu scoren.
Ja, also die Möglichkeit ist da schon gegeben. Aber ich denke also, Joel Embiid, wenn der gegen die Nets in der Playoff-Serie spielt, da wird er sicherlich 35 oder mehr Punkte im Schnitt auflegen. Weil wer will ihn stoppen? Und ein Anthony Davis für mich genauso. Aber ja, was für die Nets jetzt wiederum spricht, ist, man kann den Schuh natürlich umdrehen. Denn wie sieht das denn aus auf den kleineren, auf den Guard-Positionen? Und da haben natürlich die Nets den großen Vorteil. Ja, wer will denn eigentlich, da hast du völlig recht, wer will denn eigentlich einen Kyrie Irving und einen James Harden verteidigen, wenn noch dazu also ein Joe Harris, der über 50% nimmt, auf der einen Seite lauert und auf der anderen Seite ein Kevin Durant. Also da das ist natürlich schon so eine Sache. Da könnte es sein, dass es wirklich da die Dreier, die Zweier schlagen, wie man es ja manchmal so schön sagt, im Basketball, wenn der Gegner eben nur 2 Punkte machen kann, dann muss ich eben 3 Punkte machen. Aber dann ist natürlich klar, dann müssen die Nets natürlich absolut heiß laufen. Also der Nummer 1 Favorit ist ja eigentlich immer noch jetzt, trotz der Verletzung von Anthony Davis, die Lakers. Und gerade da, wenn man mal da hinguckt, da sind eigentlich die zwei Teams, die am besten, denke ich, gegen die Lakers da ankommen könnten, sind also, denke ich, wirklich die Brooklyn Nets da mit ihrer Firepower, wenn sie es denn halt wirklich schaffen, so hochprozentig zu treffen wie in der ganzen Saison, haben sie eine Chance. Und als anderes Team sehe ich merkwürdigerweise eigentlich die Sixers, die auch eine Möglichkeit haben, gegen die Lakers vielleicht in einem Finale zu gewinnen. Denn sie können Ben Simmons werfen gegen LeBron James, der hat ihn ja schon mehrfach sehr gut verteidigt, und auch Joel Embiid hat schon gegen Anthony Davis gezeigt, dass er da durchaus gut verteidigen kann. Und dann gleichen sich diese beiden Topstars aus. Da wäre es also durchaus möglich, dass diese beiden Teams die stärksten Gegner der Lakers sein könnten.
Ich will dir aber auch noch eine andere Frage stellen, die vielleicht auch ganz interessant sein könnte. Wir sind uns sicher darüber einig, dass wir sowohl die Nets als beispielsweise auch ein Team um Joel Embiid relativ weit vorne sehen werden, was die abschließende Saisonstatistik angeht. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass sich beide vielleicht unter Umständen auch erst in den Conference Finals begegnen werden. Wer sagt denn beispielsweise, dass bis dahin nicht ein Joel Embiid auch noch ausfällt aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen? Ich denke, das ist doch auch ein Punkt. Wie viele Spiele beispielsweise ist denn Joel Embiid in der letzten Saison tatsächlich ausgefallen? Das waren doch auch einige. Und ob er dann auch immer wieder in der Lage ist, sich von so schweren Verletzungen zu erholen, dass er eben diesen drei Superstars auch wirklich 30, 40 Punkte einschenken kann, das muss man auch erstmal abwarten.
Da hast du natürlich recht, und das macht es ja einfach auch so spannend in dieser NBA, gerade in dieser Saison, wo ja wirklich fast jeden Spieltag irgendwas Neues, Verrücktes passiert. Der eine ist wieder wegen Corona-Protokoll nicht dabei, der andere hat dies und das, und man weiß eigentlich fast nie abends, wenn man da das Spiel einschaltet, wer steht denn da jetzt auf dem Platz und wer ist da überhaupt der Favorit, und das macht es ja eben einfach so spannend. Und ich denke, ja, wir werden es erfahren, wie es weiterläuft bei den Nets und welche Moves sie da noch vorhaben. Aber klar ist natürlich, ein Andre Drummond per Trade, das wird nur sehr, sehr schwer möglich sein. Den kannst du eigentlich bei den Nets nur holen, wenn er sich auf ein Buyout einigt und dann zu einem kleineren Betrag eben bei den Nets anheuert.
Ich bin dir übrigens noch eine Antwort schuldig auf deine Frage, wer ist denn eigentlich in der Lage, diesen Joel Embiid oder diesen Giannis zu verteidigen? Ich will es ja noch kurz beantworten. Meiner Meinung nach vermutlich keiner. Und wenn, dann am ehesten vielleicht noch ein Kevin Durant. Aber ihn zu verteidigen, das muss man als Team auf sich nehmen. Man darf es einfach nicht zulassen, dass eben nur einer dieser Stars gegen einen Joel Embiid steht, sondern ich denke, man kann ihn durchaus verteidigen, aber nur dann, wenn man mannschaftlich geschlossen ist und einer für den anderen in die Bresche springt und auch mal an seine Belastungsgrenze geht, auch in der Defense, und ja, einfach auch mal die Zähne zusammenbeißt. Ich denke, mannschaftlich geschlossen sind sie in der Lage, solche hochgradig effektiven Spieler in der Offense auch zu verteidigen. Das bedarf natürlich auch großen Einsatzes. Aber ich denke, wenn man dem gegenüber die mannschaftliche Geschlossenheit stellt und vielleicht den einen oder anderen besseren Verteidiger noch holen kann, kann man durchaus Joel Embiid stoppen. Vielleicht nicht immer, aber vielleicht in den entscheidenden Phasen der Playoffs.
Ja, die Motivation. Und die ist ja bisher gut in Brooklyn. Das ist es wirklich Steve Nash und Mike D'Antoni gelungen, da ihre drei Superstars bei Laune zu halten. Und selbst James Harden hat ja hier mal ganz gute Defense teilweise gespielt. Der Mann ist ja eigentlich breit gebaut wie ein Tank. Den kriegst du erstmal nicht so leicht aus dem Weg raus, obwohl er nicht der Größte ist. Und in dem einen Spiel gegen die Clippers hat er ja in der Crunch-Time also da den Kawhi Leonard doch durchaus in die Schranken gewiesen. Zum Abschluss der heutigen Sendung wollen wir noch kurz über ein Thema sprechen. Auch zwei absolute Schwergewichte des Weltsports sind da aufeinander geprallt und über die sozialen Medien ein Stück weit aneinander geraten. Es handelt sich um niemanden Geringeres als LeBron James und Zlatan Ibrahimovic, der Schwede. Was ist da passiert? Zlatan hat also sich dahingehend geäußert, LeBron James sei doch ein Sportler. Er solle sich nur zu Sport äußern und die Zuschauer, die wollen auch nur Sport sehen, wenn sie das einschalten, und wollen nicht mit Politik belästigt werden. Und LeBron James sollte doch bei dem bleiben, wovon er etwas versteht. Was sagst du dazu, Tobias?
Also ich finde generell, dass wir in einer Demokratie leben und auch natürlich in Amerika. Und das sollte es doch jedem selbst offen stehen, ob er sich zu politischen Themen äußern möchte oder nicht. Das ist generell meine grundsätzliche Meinung. Aber ich finde es durchaus auch berechtigt, dass ein Spieler, der sich sportlich verdient gemacht hat, der eben auch neben seiner Tätigkeit auf dem Court auch noch durch soziale Projekte auffällt. Viele wissen vielleicht nicht, dass ja LeBron James eine eigene Schule betreibt. Und von daher steht es diesem Mann durchaus auch zu, dass er sich zu politischen Dingen auch äußern kann und darf. Und ich finde gerade jemand wie ein Sportsuperstar, wie ein LeBron James, der hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Und ich denke daher, da ist es durchaus gerechtfertigt, dass er zu verschiedenen politischen Themen auch seine Meinung sagt, sprich kundtut. Von daher würde ich es für fatal halten, einem Menschen, einem Spieler, generell Menschen ihr politisches, ihre politische Teilhabe in Form von Beiträgen wegzunehmen. Ich denke, wir leben in einem freien Land, in einem freien Staat und da darf jeder auch sich zu politischen Themen äußern oder nicht, auch wenn es einem gewissen Herrn Ibrahimovic nicht gefällt.
Ja, da sprichst du es ganz gut an. Also ich denke, da in allererster Linie hängt es da auch davon ab, wie äußert man sich denn? Und da hat ja LeBron James jetzt nicht irgendeinen Schwachsinn oder irgendeinen Müll in den Raum geworfen, sondern er spricht ja, wie du es eben sagst, da auch für seine 300 Schüler, die da leben. Und das ist ja doch ein Argument. Er hat jetzt nicht gerade wie Kyrie Irving oder so gesagt, die Welt ist eine Scheibe. Ja, also da könnte man dann natürlich sagen, komm, ey, red mal über Basketball, ja. Aber das ist ja nicht der Fall bei LeBron James. Und also er setzt ja jetzt da nicht seine Bekanntheit ein zu seinem eigenen Vorteil, sondern er setzt sich ja wirklich auch für andere ein. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Natürlich ist die Frage, wie sehr muss ich das jetzt da in die NBA, in den Sport reinziehen? Aber jetzt ist es ja nicht so, dass er da während dem Spiel plötzlich da darüber redet. Nee, das ist ja eher in der Pressekonferenz oder in Twitter oder sonst wie. Und da schauen sich das ja auch nur Leute an, die auch das hören wollen, was LeBron James sagt. Ja, und wer das halt nicht hören will, der soll halt wegschalten. Es ist ja jetzt nicht so, dass vor lauter Politik da man gar nicht mehr Sport gucken kann. Das kann man ja nun wirklich auch nicht sagen. Was sagst du denn aber, Tobias, zu diesem Vorwurf? Ja, das macht LeBron James eigentlich nur, um noch mehr Follower zu kriegen und berühmter zu werden. Der ist ein Sportler und Supermillionär. Was will der denn schon von den Problemen normaler Leute wissen? Was sagst du dazu?
Also ganz generell haben wir mit LeBron James nicht nur einen Superstar, einen absoluten, einen Leistungsträger auf seinem Gebiet, sondern wir haben auch einen ganz normalen Menschen, der auch das Bedürfnis hat, sich zu politischen Themen zu äußern. Und ich finde, er hat auch das Recht dazu. Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich zu politischen Dingen zu äußern, egal ob man Superstar ist oder nicht. Ja, und ich denke, dass ein LeBron James das sicher nicht deswegen tut, um noch mehr Follower zu bekommen, um vielleicht dadurch auch noch mehr Geld zu verdienen. Dieser Mann hat in seiner Karriere schon so viel Geld verdient. Ich glaube, da kommt es ihm auf den ein oder anderen Dollar nicht mehr an. Besonders nicht vor dem Hintergrund, den LeBron selbst ja hat. Er kommt ja aus dieser Gegend. Er war ja jetzt kein Kind reicher Eltern. Er kam ja auch aus einer Gegend oder einer Familie, die keine großen finanziellen Sprünge zugelassen hat. Von daher kennt er auch die Probleme, die Menschen, speziell ärmer Menschen, auch belasten. Und von daher ist es doch nur allzu verständlich, dass dieser Mann eben den ärmeren Menschen eine politische Stimme gibt und das durch seine verschiedenen sozialen Kanäle tut. Weil anders kann man diese Menschen doch nicht zum Sprechen bringen, als über diese Möglichkeit.
Mensch, das hast du aber jetzt schön auf den Punkt gebracht. Da kann ich gar nichts mehr dazu hinzufügen. Ich würde auch sagen, Zlatan ist da auf dem falschen Dampfer. Und also wie LeBron James schon selber sagte, auch Zlatan hat ja schon sich politisch geäußert, nämlich, dass er mit seinem Nachnamen Ibrahimovic in Schweden doch immer noch Probleme hat, als ein echter Schwede zu gelten. Das geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie LeBron James sich da einsetzt. Er setzt sich ja jetzt nicht ein irgendwie für Finanzvorteile von Millionären. Nein, er ist ja für die Gleichberechtigung der Rassen. Er setzt sich da ein, die Leute zum Wählen zu bringen. Und da kann ja eigentlich niemand wirklich was dagegen zu haben. Also sorry, Zlatan, da hast du dich aber echt vertan. Okay, Tobias, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Ich freue mich, dass du da warst, ganz toll. Und ja, willst du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
Ja, ich freue mich natürlich, dass ich wieder einmal Gast bei dir sein durfte und ich hoffe, ich konnte durch meine verbalen Ergüsse etwas zum Thema beitragen. Hoffe ich zumindest. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und für mich gibt es nur noch zu sagen, schön, dass ich bei dir sein durfte und für euch, liebe Fans, gibt es nur noch eins, nämlich downloaden, Like da lassen und weiter downloaden. Viel Spaß!
Also, wir schauen uns heute an die Kellerkinder der Liga. Wo geht die Reise hin? Was können die jetzt noch machen, um dieser Saison irgendwie noch einen Sinn zu geben? Also wollen sie vielleicht nochmal Trades machen, um doch nochmal oben anzugreifen? Oder werden die Augen jetzt gerichtet auf den nächsten Draft? Und da gibt es ja auch einige tolle Spieler, die da warten. Unter anderem Cade Cunningham, der ein absoluter Franchise-Player werden könnte. Fangen wir an mit dem absoluten Kellerkind überhaupt. Die Detroit Pistons spielen also echt eine gebrauchte Saison bisher, stehen bei 9-24. Merkwürdigerweise haben sie einige Top-Teams geschlagen, also nur gegen die Top-Teams, da rufen sie dann ihr wahres Potenzial aus, könnte man so sagen, wenn man das glaubt, aber naja. Also im Offensive Rating stehen sie auf dem 25. Platz der Liga, ganz, ganz schwach. Und das trotz einem Jeremy Grant, der da in fast All-Star-Form spielt und also fast ja auch es geschafft hätte. Im Defensive Rating stehen sie etwas besser auf dem 19. Platz. Aber insgesamt ist das natürlich ein ganz, ganz schwacher Kader. Man hat sich ja schon vor der Saison gewundert, was wollen die damit erreichen. Da haben sie einen Haufen Big Man verpflichtet und Mason Plumlee, ja, der spielt eigentlich da keine große Rolle in der Liga, hätte man gedacht. Und dann geben sie dem da also so einen großen Vertrag, statten sie ihn aus, obwohl sie schon Jahlil Okafor und noch Sekou Doumbouya eigentlich in ihren Reihen haben. Und gerade also Sekou Doumbouya, der hatte ja eigentlich in der letzten Saison vielversprechende Ansätze gezeigt. Und jetzt setzt man ihn einem Mason Plumlee vor die Nase. Der spielt 28,3 Minuten und sogar Jahlil Okafor spielt also 10 Minuten. Und der 20-Jährige, das Talent, Sekou Doumbouya, spielt also nur 13,2 Minuten und kann da wirklich sich auch nicht gut weiterentwickeln. In der letzten Saison hat er doch durchaus gute Ansätze gezeigt und da stellt sich die Frage, wie will man also junge Talente entwickeln, wenn man ihnen denn da so erfahrene Spieler vor die Nase setzt. Blake Griffin ist also völlig raus, wird jetzt angeboten in der Liga oder es wird ein Buyout geben. Ja, was haben die Pistons noch außer irgendwie einem Haufen abgehalfterter alten Spieler, die eigentlich kaum eine Perspektive haben? Dann bleibt eigentlich nur noch der Small Forward Sadiq Bey, 21 Jahre alt und der spielt also bisher in jedem Spiel, der Rookie. Und er macht seine Sache gut, macht fast 10 Punkte im Schnitt, knapp 4 Rebounds, trifft dabei gute 41,4% von der Dreierlinie und 84% von der Freiwurflinie, hat also auch ein gutes Player Efficiency Rating. Da haben die Pistons also auf jeden Fall schon mal einen Baustein für die Zukunft, auf dem sie aufbauen können. Ebenso sieht es aus mit Jeremy Grant, der doch ja viele überrascht hat, auch mich muss ich sagen. Ich hatte ihn zwar als einen guten Ergänzungsspieler gesehen, also in der letzten Saison bei den Nuggets, da hat er gezeigt, ja, so als die Nummer 3 hinter Jamal Murray und Nikola Jokic, da kann er ab und zu mal auftrumpfen, aber dass er wirklich so eine Offensive ganz alleine tragen kann, wie er das in Detroit trotz der vielen Niederlagen ja jetzt tut, das hätte ich ihm eigentlich nicht zugetraut. Ne, er macht jetzt fast 24 Punkte im Schnitt in 36 Minuten. Er kann sich da auch wirklich austoben. Er kriegt fast 18 Würfe pro Spiel, trifft die aber mit fast 44% ziemlich gut. 37% Dreier auch mit dabei und hat ein Effective Field Goal von knapp 50%. Also gar nicht mal schlecht. Seine Freiwürfe hat er auch nochmal ganz schön steigern können. Das hätte man jetzt irgendwie von einem Spieler, der also doch schon 7-8 Jahre in der NBA ist und bisher also eigentlich einen Schnitt davon nur 70% Freiwürfe hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er plötzlich auf fast 90% sich da steigern kann. Das zeigt, er hat also an seinem Shooting gearbeitet, aber auch bei den Rebounds. Da hat der Karrierebestwert von 5,3 Rebounds, die er sich da greift. Seine Assists hat er auch hochgeschraubt auf 3 Assists. Also er zeigt da wirklich ein Allround-Game, was nicht jeder ihm zugetraut hätte. Auch ich nicht. Allerdings muss man sich fragen, für ein Team, bei dem Jeremy Grant, zugegeben jetzt stark verbessert der Jeremy Grant, ob der als bester Spieler dann ein Team zu vielen Siegen führen kann. Bisher sieht es ja nicht so aus, 9-24, da die Statistik bisher. Ja, wen haben sie noch, die Pistons, auf denen sie in der Zukunft setzen könnten? Ganz klar natürlich Isaiah Stewart, das 19-jährige Center-Talent, auf den sie also mehr setzen wohl als auf Sekou Doumbouya. Aber auch Isaiah Stewart kriegt nur 18 Minuten Einsatzzeit. Da fragt man sich doch, warum ist das nicht mehr? Er kommt da auf über 5 Punkte und hat auch 5,7 Rebounds. Und da kann man, denke ich, drauf aufbauen bei einem 19-jährigen Center. Er zeigt da also gute Ansätze und das wird so ein bisschen der Ansatz sein der Pistons eben da in Zukunft mit diesen Talenten und dann einem Top-Pick in der Draft da ein neues Team aufzubauen und ich denke, wie fast jeder haben da die Pistons das Auge gelegt auf Cade Cunningham, das Supertalent auf Point Guard. In Sachen, was für Talente man schon an Bord hat, da sieht es natürlich wesentlich besser aus bei unserem nächsten Team im Keller. Das sind die Cleveland Cavaliers. Die waren ja gar nicht schlecht gestartet, standen eigentlich relativ gut da, mit teilweise sogar auf einem Playoff-Platz oder in der Nähe. Jetzt haben sie dann allerdings satte 10 Niederlagen in Folge einstecken müssen, das junge Team. Jetzt aber eben auch wieder mit 3 Siegen in Folge, wieder im Aufwind. Sie stehen jetzt bei 13-21 und bei dieser kompakten, zusammengeschobenen Eastern Conference ist es gar nicht mal ausgeschlossen, dass dieses junge Team da nochmal sogar die Playoffs oder das Play-In-Tournament angreifen wird. Ich persönlich glaube es zwar nicht, aber ausschließen kann man in dieser verrückten Saison wirklich nichts. Da braucht es ja wirklich nur mal einen Run von 4-5 Spielen und schon steht man wieder mittendrin im Getümmel und kann sich da Hoffnungen machen. Also, dass die Cavaliers großartig auf dem Trade-Market jetzt noch aktiv werden, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Sie bieten ja Andre Drummond an, aber den sind sie bisher noch nicht losgeworden. Aber außerhalb von dieser Personalie wird sich da, denke ich, bei den Cavaliers nicht so arg viel tun. Sie haben einfach ihre jungen Talente am Start, Colin Sexton und Darius Garland. Der Backcourt diese Saison extrem stark verbessert. Um die 40 Punkte legen die beiden zusammen auf. Sexton 22 Jahre alt, Darius Garland 21 Jahre alt. Da hat es jetzt einfach wirklich Klick gemacht. Hat sich schon vor dem Abbruch der letzten Saison ein bisschen gezeigt. Da waren sie auch schon im Aufwind. Und jetzt haben sie wirklich da ihren Schritt gemacht, sind auf dem nächsten Level, die beiden. Und die werden ganz klar das Gesicht dieser Franchise mitbestimmen. Dann haben sie natürlich ein paar Veteranen wie Larry Nance, Torian Prince, Kevin Love, die dieses Team ja doch stützen und also zu einem auf dem League Pass immer wieder interessanten Team machen, wie ich finde. Ganz, ganz viele Spiele der Cavaliers sind wirklich knappe Spiele. Eigentlich nur, wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder eben gegen einen zu starken Gegner treffen. Dann kommt es natürlich vor, dass sie mal einen Blowout kassieren. Deswegen ist ihr Net-Rating auch nicht ideal. Aber ganz viele spannende Spiele und da lohnt es sich immer wirklich reinzugucken bei den Cleveland Cavaliers. Ja, der Schuh drückt insgesamt immer noch ein bisschen in der Offense. Da stehen sie bei allen Teams nur auf dem 28. Platz. Aber in der Defense, da stehen sie auf Platz 15 und da zeigt sich wirklich die hohe Motivation und Larry Nance, der da jetzt versucht, als Defensive Leader voranzugehen und da den jungen Leuten ein gutes Vorbild zu sein. Aber sie haben eben nicht nur Sexton und Garland, sie haben noch viel mehr. Sie haben auch Isaac Okoro, der 20-jährige Rookie, der Shooting Guard, der seine Sache wirklich ganz gut macht. Ein vielseitiger Spieler, für den man sich in der Zukunft noch einiges erhoffen kann, was da kommen wird von ihm. Dann haben sie auch noch Jared Allen jetzt bekommen von den New Jersey Nets und damit haben sie eigentlich ihren Center der Zukunft, haben sie auch schon gefunden. Der legt ja jetzt schon fast wieder ein Double-Double auf, knapp 15 Punkte und 9,3 Rebounds. Da haben sie also schon wirklich vier ganz zentrale Stücke für ihre Zukunft gefunden. Und da denke ich also, werden die, außer jetzt dieser Personale Drummond, nicht sehr viel ändern, die Cavaliers, und dann, sondern eigentlich mehr gucken, wie können wir jetzt noch diesem schon sehr, sehr mit Talenten gespickten Kader noch ein paar Alternativen hinten dran stellen über die Draft. Aber wie gesagt, denke ich, sie werden nochmal versuchen, die Playoffs anzugreifen, und das finde ich also auch völlig richtig. J.B. Bickerstaff und seine Co-Trainer machen da also einen richtig guten Job. Man sieht wirklich, da die Teamchemie stimmt. Sie haben aus diesem jungen, wilden Haufen eine Einheit geformt, der also an fast jedem Abend, in fast jedem Spiel wirklich alles gibt und bis zuletzt kämpft. Und da fehlt es jetzt eigentlich erstmal nur an der Erfahrung. Und die machen sie also nicht wie in Detroit, wo dann den jungen, wilden teilweise da alte Spieler da vorgesetzt werden, die eigentlich gar nicht so viel mehr bringen. Da ist in Cleveland doch ein ganz anderer, klarer Plan zu erkennen, und der zeigt ja jetzt, der trägt ja jetzt auch schon erste Früchte. Von daher müssen die Cavaliers jetzt gar nicht unbedingt da ein super Megatalent picken. Sie können mehr nach ihren Teamneeds schauen, ja, auf dem Flügel, da können sie noch was gebrauchen, oder auf den großen Positionen, und da haben sie eine große Auswahl, und da muss es gar nicht unbedingt der Top 1, 2 oder 3 Pick sein. Da reicht es auch, wenn man sich aus der zweiten oder dritten Reihe den passenden Mann dann aussucht. Ganz anders in puncto Talent sieht es beim nächsten Team auf der Liste aus, die Orlando Magic unter Steve Clifford, dem Head Coach. Sie stehen identisch da wie die Cavaliers mit 13 zu 21. Bei ihnen ist das allerdings ganz enttäuschend. Da hatte man sich in Florida doch viel größere Hoffnungen gemacht. Und gerade die Offense, sie sind die schlechteste Offense der Liga. Und auch die Defense ist nicht mehr so stark wie im letzten Jahr. Da stehen sie nur noch auf dem 16. Platz, immerhin im Mittelfeld. Aber das ist eben bei Steve Clifford Teams eigentlich die Stärke. Ja, und da ist jetzt die Frage, wo geht es hin mit diesem Team? Sie haben natürlich jetzt den All-Star Nikola Vucevic, der sich nochmal gesteigert hat, der jetzt von draußen auch gefährlich ist mit 41%, da fast 25 Punkte mittlerweile auflegt, sich extrem gesteigert hat. Aber Aaron Gordon stagniert, Evan Fournier ist natürlich ein guter Spieler, aber er bringt so ein Team eben auch nicht über die Linie. Dann ist es natürlich schade, Markel Fultz nach gerade mal 8 Spielen, die durchaus vielversprechend waren, hat er leider sich verletzt, fällt jetzt wieder länger aus. Ja, wen haben sie denn da jetzt noch an Talenten? Da ist natürlich zum einen mal zu nennen Cole Anthony, der Point Guard. Ja, er legt in 25 Spielen 11 Punkte und 4,4 Rebounds, 3,8 Assists auf. Bei ihm liegt es ein bisschen am Shooting. Er hat nur 32% von der Dreierlinie und unter 38% aus dem Feld. Was bei ihm ein bisschen Hoffnung macht, das ist immer so ein Indikator bei jungen Spielern und ihrem Wurf, das sind die Freiwürfe. Wer da gut trifft von der Freiwurflinie, der kann sich also in vielen Fällen dann auch noch vom Feld, von der Dreierlinie verbessern. Und das ist das, was Hoffnung gibt bei Cole Anthony. Er hat eine Freiwurfquote von fast 84%. Da denke ich also, wenn er sich dann anpasst an die Liga und in der nächsten Offseason da nochmal an sich trainiert oder eben auch jetzt während der Saison an seinem Wurf arbeitet, dann ist das ein Spieler, der in der Zukunft durchaus das Potenzial hat, da ein Starter zu sein in der Liga. 20 Spieler hat er bisher gemacht, 25 Spieler hat er gemacht, er ist 20 Jahre alt und hat seine Sache bisher also in einem Team, was doch nicht wirklich funktioniert, seine Sache ganz gut gemacht. Chuma Okeke, der Power Forward, der bisher jetzt noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist, aber auch das ist ein Mann, denke ich, dem wir in der Zukunft noch was erwarten können. Er ist zwar mit 22 nicht mehr ganz so jung wie jetzt eben Cole Anthony, aber er kann da noch weitere Schritte gehen. Alle anderen, Mo Bamba, ganz furchtbar irgendwie abgestürzt in seiner Entwicklung, und auch sonst sind eigentlich kaum Spieler da mit Potenzial. Da müssen die Magic sich wirklich fragen, lohnt sich das jetzt diese Saison wirklich nochmal anzugreifen, da zu versuchen, in die Playoffs zu kommen? Was würde sie erwarten in der ersten Runde? Natürlich eine hohe Niederlage. Das ist die Frage, ob sich das lohnt. Ich denke, sie sollten besser den Weg gehen, jetzt Spieler zu verkaufen. Vielleicht Aaron Gordon, Terrence Ross oder auch Michael Carter-Williams, da Teams zu suchen, die sich nochmal verstärken wollen, die in den Playoffs richtig angreifen wollen und da vielleicht Picks zu sammeln oder eben auch das eine oder andere Talent dann noch zu bekommen, mit dem man dann in der Zukunft weitergehen kann. Ich denke allerdings nicht, dass die Magic diesen Weg gehen werden. Dafür ist Steve Clifford doch zu verbissen und man hat wirklich jetzt in den letzten Jahren auch gezeigt in Orlando, dass einem der Einzug oder der Kampf um die Playoffs eigentlich wichtiger ist als die langfristige Entwicklung. Und deswegen stehen sie eigentlich jetzt seit längerem auch schon in diesem Niemandsland der Liga, nicht ganz oben, nicht ganz unten. Und da werden sie, glaube ich, auch weiterhin stecken bleiben, wenn sie nicht da ihre Philosophie überdenken. Die Hawks und die Wizards würde ich jetzt mal aus dieser Kellerkinder-Kategorie rauslassen. Die Wizards stehen zwar auch nicht viel besser da bei 13-18 und die Hawks bei 14-19. Aber die Wizards zuletzt ja ganz schön verbessert, nachdem sie abgeschlagener Letzter waren, schnuppern die jetzt schon wieder an den Playoffs. Und die Hawks, die denke ich, da auch in dem Playoff-Range sich bewegen werden. Und da habe ich ja in der letzten Episode auch schon das Team untersucht. Deswegen verlassen wir jetzt den Osten und gehen nach einer kurzen Pause rüber in den Westen. Da stehen natürlich die Minnesota Timberwolves leider wieder einmal abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die stolze Franchise aus dem Nordwesten ziemlich abgestürzt in den letzten Jahren. Nur 7 Siege bei 27 Niederlagen. Die Offensive ist nur auf dem 27. Platz. Die Defensive zwar etwas besser auf dem 22. Platz, aber da läuft einfach nicht viel zusammen in Minnesota. Da hatte man sich vor der Saison viel, viel mehr erhofft. Man hat ja auf das Duo gesetzt, Karl-Anthony Towns und D'Angelo Russell, die zwei guten Freunde. Aber da habe ich mir schon vor der Saison gedacht, also mit diesem Duo, ob du da wirklich in diesem starken, starken Westen eine Chance hast, um die Playoffs mitzumischen, das habe ich vor der Saison schon sehr, sehr fragwürdig betrachtet. Und jetzt lief es natürlich auch ganz schön unglücklich. Karl-Anthony Towns hat da etliche Familienmitglieder wirklich verloren, sind also gestorben. Das hat ihn natürlich schon mal beeinträchtigt. Dann ist er selber an Corona erkrankt und auch einen Haufen andere Spieler sind immer wieder auf dem Corona-Protokoll, sie haben Verletzungen, also es ist wirklich der Wurm drin in Minnesota. Jetzt haben sie zu allem Überfluss auch noch den Coach Saunders entlassen, der da wirklich in dieser Franchise groß geworden ist. Sein Vater war ja lange Jahre da, entscheidend mit Befugnissen da betraut. Flip Saunders und sein Sohn Ryan, der eben jetzt bis vor kurzem der Head Coach war. Er war Balljunge von Kevin Garnett, von KG. Er hat sich hochgearbeitet vom Videoanalysten jetzt eben zum Head Coach. Und nun hat man ihn da also als Verantwortlichen ausgemacht, was ich ein bisschen schade finde. Denn was hätte er denn erreichen sollen mit diesem Kader, der wirklich nicht gut zusammengestellt ist? Und dann noch mit diesen vielen Verletzungen, da ist es doch wirklich die Frage, warum entlässt man jetzt mitten in dieser Saison den Coach, verpflichtet da einen Ersatz und was soll jetzt dieser Ersatz da noch machen aus dieser Saison? Man hat da zwar den Wunschkandidaten Chris Finch bekommen, der Co-Trainer der Toronto Raptors. Auch das sehr, sehr unüblich, dass man da einen Co-Trainer eines anderen Teams während der Saison verpflichtet. Aber nun gut, es ist ihnen gelungen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll der Mann jetzt mit dieser Saison, mit diesem Kader, den er nicht zusammengestellt hat, der überhaupt nicht funktioniert, der absolut uninspiriert übers Feld läuft. Da hat man das Gefühl, die spielen teilweise einfach, was sie wollen, gar nicht, was der Coach sagt. Was soll jetzt also der neue Coach da erreichen? Ich hätte es viel sinnvoller gefunden, da mit einem Co-Trainer jetzt die Saison zu beenden. Denn was soll Chris Finch da erreichen? Ich denke, er wird im Gegenteil dann der sein, der hier mit einer ganz schlechten Bilanz startet. Und dann ist eigentlich sein Neustart ist da gar nicht wirklich möglich. Da geht er dann mit einer ganz dicken Niederlagenserie, wird er in die neue Saison gehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Team wirkte reichlich uninspiriert. Ein richtiger Gameplan war da überhaupt nicht zu erkennen. Es ist also Ryan Saunders da nie gelungen, wirklich eine klare Spielphilosophie, ja, und einen erkennbaren Spielstil zu entwickeln. Es wirkte so wie so ein Pickup-Game irgendwie auf dem Freizeitplatz, wo die Spieler eigentlich einfach irgendwie machen, was sie wollen. An manchen Tagen hat das halt gereicht zu 7 Siegen, aber insgesamt ist das in der NBA natürlich einfach viel zu wenig. Und die Timberwolves, sie haben eben noch das Problem, dass ihr Pick für diese Saison, wo es so tolle Spieler eben gibt, der geht ja höchstwahrscheinlich zu den Golden State Warriors. Denn bei dem Trade für D'Angelo Russell dagegen Andrew Wiggins, da musste Minnesota eben noch einen Draftpick drauflegen. Und da sieht es folgendermaßen aus. Wenn die Minnesota Timberwolves mit ihrem Pick gezogen werden auf den Plätzen 1 bis 3 dieses Jahr in der Draft, dann können sie den Pick behalten. Rutschen sie aber auf den 4. Platz oder noch tiefer runter, dann geht der Pick an die Golden State Warriors. Das wäre natürlich der Worst Case. Da spielt man eine absolut gebrauchte Saison, ist das schlechteste Team der Liga, hätte dann eine Chance auf einen guten Pick und dann geht der Pick noch verloren, weil man eben vor der Saison den weggetradet hat. Das wäre also unglaublich schlecht und auch sehr unglücklich gelaufen. Wenn allerdings die Minnesota Timberwolves in den ersten 3 Plätzen bei der Draft-Lotterie dann liegen, dann bekommen die Golden State Warriors auf jeden Fall den Pick 2022. Der ist nämlich ungeschützt. Also da hat man wirklich einiges weggegeben in Minnesota, um dann D'Angelo Russell zu holen. Und bisher hat sich das überhaupt nicht ausgezahlt, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und jetzt läuft man eben da noch Gefahr, diesen Pick zu verlieren. Die Chancen sind also nur 37,5%, dass die Minnesota Timberwolves diese Saison ihren Pick behalten. Und da müssen sie jetzt wirklich drauf hoffen. Klappt's? Dann haben sie die große Chance. Zu den Talenten kommen wir gleich, aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Team und das sind die Houston Rockets. Die sind nach einem guten Start ganz schön abgerutscht. Die haben jetzt einen Rekord von 11-20 und sie haben seit Christian Wood verletzt ausgeschieden ist, haben sie unglaubliche 10 Spiele am Stück verloren. Die standen also bei 11-10, waren mitten im Playoff-Rennen, standen auf dem 7. Platz und jetzt haben sie 10 Spiele verloren am Stück. Die Offense ist nur die 26. beste der Liga, die 4. schlechteste. Und in der Defense sind sie aber immer noch auf dem 6. Platz. Da spielen sie eine ganz engagierte, starke Defense, die sie auch jetzt trotz dem Ausfall von Christian Wood weiterbehalten haben. Das gibt also dem Team eigentlich da Hoffnung. Ja, und sie haben ja also wirklich gut dagestanden zu Beginn der Saison. War überhaupt nicht zu erwarten nach diesem Katastrophen-Desaster, was da wirklich ablief mit James Harden, der also die Houston Rockets wirklich auch überhaupt nicht gut behandelt hat, da wie ich finde, die Franchise, die ihm wirklich über viele Jahre hinweg jeden Wunsch von den Lippen gelesen hat, die Franchise, die ihn zu einem Superstar gemacht hat, die Franchise, die ihm die Schlüssel in die Offense gegeben hat, das gesamte Team um ihn herum aufgebaut hat und er hat sie eben nicht zum Ziel führen können. Und zum Dank dafür behandelt er sie dann derartig schlecht und er zwingt da seinen Trade nach Brooklyn, wo er jetzt ja wieder erblüht ist. Wo geht nun also die Reise der Houston Rockets hin? Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also sie haben ja eben jetzt durch diesen harten Trade neue Spieler eben bekommen in Oladipo und John Wall. Es hat bisher noch nicht so funktioniert, obwohl John Wall wirklich da eine gute Saison spielt mit seinen 20 Punkten. Auch Victor Oladipo auf dem Papier gar nicht mal so schlecht. Aber es fehlt da eben einfach am Zusammenspiel und es kann eigentlich ja nicht sein, dass ein Team aus solchen Veteranen dann, wenn ein Christian Wood nicht mehr zur Verfügung steht, derart auseinanderfällt. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Rockets jetzt das akzeptieren, dass es runtergeht und dann eben ihre Leute, PJ Tucker, Eric Gordon und aber auch Victor Oladipo, denke ich, wird da zu haben sein. Vielleicht auch ein Ben McLemore, den es immer noch nicht gut läuft, die werden sie anbieten, um da eben junge Talente oder eben Draftpicks zu bekommen, weil sie haben zwar ein paar wirklich vielversprechende Spieler da, die sind aber auch nicht mehr ganz jung. Christian Wood selber ist ja 25, Jayshon Tate, der hier als Defender und Allrounder glänzt, ist auch schon 25, oder auch David Naba, der jetzt hier einer der besten Verteidiger ist in dieser Saison bisher. Das sind ja jetzt keine Spieler, um die man halt wirklich ein Team aufbaut. Das sind gute, solide Spieler, die einem vieles geben. Christian Wood hat gezeigt, dass er durchaus mehr ist, dass er also so ein Eckpfeiler einer Franchise wie in Houston durchaus sein kann. Muss man jetzt mal abwarten, wie es dann weiterläuft, wenn er zurückkommt, ob das jetzt nur mal ein kurzer Sprint war von ihm oder ob er wirklich auch über einen längeren Zeitraum derart fantastische Stats auflegen kann. Der Mann hat 22 Punkte und über 10 Rebounds im Schnitt gemacht, bei 42% von der Dreierlinie und 56% aus dem Feld. Also ganz schöner Hammer. Ist natürlich die Frage, kann er das mal wirklich über eine ganze Saison bringen? Also die Houston Rockets, auf jeden Fall ein Team, was, denke ich, viele Spieler abgeben wird. Es könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, wir warten jetzt, bis Christian Wood zurückkommt und dann schauen wir, ob wir nochmal angreifen. Das halte ich aber für einen falschen Weg, denn was könnten sie da erringen? Sie könnten vielleicht den 10. oder 9. Platz sich holen. Ich würde sie ihnen auch dann durchaus zutrauen mit der Erfahrung, die sie haben. Traue sie ihnen also durchaus zu, dass sie so ein Play-in-Spiel gewinnen könnten und sich da eine Playoff-Serie erkämpfen. Aber das geht eben dann zu Lasten von ihren Picks und von ihrer Zukunft. Und deswegen denke ich, wäre es sinnvoller, da eben Spieler abzugeben und da in Richtung Neuaufbau zu gehen. Ja, ein Team, was sich ja schon länger irgendwie im Niemandsland der Liga befindet, sind die Sacramento Kings, wo es Luke Walton, dem Coach, nie so wirklich gelungen ist, da mal richtig was auf die Beine zu stellen. Sie stehen bei 13-20, sind also auf dem 13. Platz in der Western Conference, haben zuletzt jetzt also auch 9 von 10 Spielen verloren, um da in dem Team, um Jungstar Darren Fox, der also durchaus eine gute Entwicklung da gemacht hat, aber eben das Team, was man da um ihn rum aufgebaut hat, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Man hat da wirklich abgehalfterte Leute wie Hassan Whiteside, Jabari Parker, Nemanja Bjelica oder eben auch Buddy Hield, die also ein Team nicht wirklich so voranbringen können, die ein Team da nicht über den Schnitt bringen können, über den Strich in den Playoffs. Und die Talente, ja, Marvin Bagley, der macht zwar 13,7 Punkte, 7,5 Rebounds, aber auch bei ihm ist so ein richtiger Schritt nach vorne nicht wirklich zu erkennen. Das Einzige, was eben Hoffnung gibt, ist der Aaron Fox, der sich schrittweise immer weiter verbessert hat. Und natürlich die ganz große Hoffnung, Tyrese Halliburton mit seiner fantastischen Defense, mit seinem guten Shooting, ja, und seinen 43,3% von der Dreierlinie, fast 84% von der Freiwurflinie, 13,2 Punkte, 5,4 Assists, also einfach ein richtig guter Two-Way-Player, der junge Mann, gleich in seiner ersten Saison, 20 Jahre alt, gerade mal der Bursche, und ich finde auch immer noch ein Kandidat im Rennen um den Rookie of the Year. Aber da sind wir eben wieder bei der Gretchenfrage, was wollen denn die Kings? Und da glaube ich, werden sie nicht den Weg gehen, jetzt die Saison abzuschenken und auf Draftpicks zu gucken. Ich denke, sie werden versuchen, nochmal die Playoffs anzugreifen, vielleicht auch durch Trades, eventuell Harrison Barnes da abzugeben. Oder eben auch Hassan Whiteside, Nemanja Bjelica sehe ich da als Kandidaten. Die Frage ist, was kriegst du für die, wer will die noch haben? Also das ist relativ unwahrscheinlich, nichtsdestotrotz muss dieses Team eben an der Defense arbeiten. Da sind sie auf einem 30. Platz, also das schlechteste Team der Liga, sogar mit ziemlichem Abstand. Und da nützt es dann auch nicht, dass man in der Offense auf dem 11. Platz ist, was also sehr respektabel ist, ja, 11. Platz in der Offense. Und das ist natürlich ein großes Verdienst von De'Aaron Fox, aber ist eben die Frage, wie gibt man sich jetzt da mit dieser Saison zufrieden oder versucht man nochmal anzugreifen? Ja, und ganz abgeschlagen sind sie ja nicht. Ein paar Siege und man ist schon wieder dran am Play-in-Tournament. Deswegen denke ich, dass die Sacramento Kings diesen Weg gehen werden. Ein Sieg mehr auf dem Konto haben die Oklahoma City Thunder. Die stehen bei 14-20. Durchaus respektabel da. Der Coach Mark Dano hat da wirklich einiges rausgeholt aus diesem Team. Sie sind also echt wettbewerbsfähig. Hätte ich vor der Saison gar nicht gedacht. Nach dem Abgang von Chris Paul hätte ich doch gedacht, dass es da viel übler aussieht. Und sie haben ja also wirklich einen Haufen Talente und 1 Milliarde Draftpicks haben sie da versammelt. Allen voran natürlich haben sie Shai Gilgeous-Alexander, der 22-Jährige, ist den nächsten Schritt gegangen, hat sich nochmal in fast allen Bereichen verbessert. Und hat da sogar, hat sogar durchaus mitgemischt in der Diskussion um die All-Stars. Hat ihm gar nicht mal so arg viel gefehlt, glaube ich, bis er da All-Star wurde. Dann haben sie ja, damit ist ja noch lange nicht genug, die haben einen ganzen Haufen Talente. Darius Bazley, der Power-Forward, der 20-Jährige, macht seine Sache auch sehr gut. Spielt eine solide erste Saison. Und natürlich ein Spieler, der einer meiner Lieblingsspieler mittlerweile schon geworden ist. Das ist Lu Dortz. Hat ja in der Playoffs-Reihe gegen die Houston Rockets da teilweise James Harden zur Verzweiflung getrieben. Und der hat sich also wirklich jetzt verbessert. Ja, zu Beginn der Saison fiel sein Dreier also noch viel, viel besser. Zuletzt ist er leider da wieder abgesunken, hat nur noch jetzt 33% und auch seine Punkte sind abgesunken. Aber Lu Dortz, was der alleine jetzt von der Bubble bis zu dieser neuen Saison für eine Entwicklung hingenommen hat, wirklich unglaublich, finde ich. Der war ja ein reiner Defender und jetzt kann er plötzlich dribbeln, er geht zum Korb, schließt da teilweise durchaus gut ab und kann viel mehr am Playmaking teilnehmen und zeigt, dass er doch viel mehr ist als ein reiner Defender. Dann haben sie natürlich da ihre Veteranen Al Horford, George Hill, die dieses Team eben stabilisieren und da jeden Abend zu einem ja unangenehmen und schwer zu spielenden Gegner machen. Und dann haben sie natürlich noch weitere vielversprechende Talente. Ty Jerome mit 23, schon ein bisschen älter, aber Theo Maledon, der ist nur 19 Jahre alt und natürlich auch Hamidou Diallo, 22. Das ganze Team ist ja eigentlich, besteht wirklich aus einem Haufen von Talenten. Und sie haben ja jetzt so viele Picks, da können sie natürlich die Augen werfen, auf die Draft sich da gute Spieler noch heranzuholen. Also da ist ganz klar der Blick in die Zukunft gerichtet und man steht ja jetzt gar nicht mal schlecht da bei 14-20 und da kann man wirklich drauf aufbauen in Oklahoma. Da denke ich, wird in den nächsten Jahren könnte da durchaus ein starkes Team heranwachsen. Die Pelicans stehen zwar auch nur bei ja, 14-19, dennoch würde ich sie mal aus dieser Kellerkinder-Rubrik hier rauslassen, weil bei ihnen ist ja ganz klar das Ziel, eigentlich sich zu verbessern. Da wird es jetzt die Frage sein, wo geht der Weg hin, aber da wird man, denke ich, einfach noch versuchen anzugreifen, eventuell sogar über Trades. Ja, was gibt's denn da jetzt eigentlich zu bekommen in dieser Draft? Warum schielen da einige schon seit Jahren auf diese Draft? Und da kann ich euch sagen, gibt's ein paar hammerharte Talente. Und die stelle ich euch in der nächsten Episode am Mittwoch vor. Dann heißt es also unter anderem das Thema, sind die Supertalente dieser Draft. Und da gibt es 3 Leute, die sind da ganz weit vorne mit dabei. Schaltet also wieder ein am Mittwoch, wenn es heißt NBA Fan Podcast. Das war's, ich bin raus. Schönen Abend noch, macht's gut.